Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Weg mit den schweren Waffen und Geschützen. Armeeminister Ueli Maurer denkt laut über die Abschaffung der Artillerie nach. Weg mit dem Prämienwirrwarr. Linke legen eine Initiative für eine Einheitskrankenkasse auf den Tisch. Rauf mit den Beiträgen. In Zürich müssen die Kantonsangestellten ihre skandalträchtige Pensionskasse sanieren helfen. Und im Tagesgespräch um 1 ein Abstecher in die Südsee, ein Rundgang durch die neue Ausstellung über Abenteurer James Cook. Rendezvous mit Gurdin Vinzenz am Mikrofon. Zuerst der Nachrichtenüberblick, den hat Christian Lüscher.
Seit Jahren kämpft die politische Linke für eine Einheitskrankenkasse in der Schweiz, trotz Nein an der Urne. Nun lanciert ein linker Verein eine neue Initiative für eine öffentliche Gesundheitskasse. Damit sollen die steigenden Krankenkassenprämien bekämpft werden. Die Initianten möchten mit der geplanten Kasse Klarheit über Kosten und Prämien schaffen. Der Initiativtext ist bei der Bundeskanzlei hinterlegt. Die Unterschriftensammlung soll noch im laufenden Jahr beginnen. Wer viel für seinen analogen Fernseh- und Radioanschluss bezahlt, bekommt dafür nicht unbedingt auch viele Programme. Das zeigt eine Stichprobe des Preisüberwachers. 62 Kabelnetzbetreiber wurden dazu untersucht. Durchschnittlich beläuft sich demnach der Monatspreis für ein Abonnement auf 17.40 Franken. Dafür gibt es im Schnitt 45 Fernsehprogramme. Es gäbe aber große Unterschiede im Grundangebot. So bezahle man beispielsweise in der Baselbieter Gemeinde Binningen 5.36 Franken für 51 analoge Sender. Kunden des Bündnerbetreibers Grisha Vision müssten für 7 Sender mehr das Fünffache bezahlen. Die Zürich-Versicherungen beenden einen jahrelangen Rechtsstreit in den USA mit einem Vergleich. Zürich bezahlt 455 Millionen Dollar an 13 Millionen Kläger, die sich zu einer Sammelklage zusammengeschlossen haben. Streitpunkt waren Gebühren, welche die amerikanische Zürich-Tochter Farmers Group erhoben hatte. Die Kosten für den Vergleich würden den Gewinn des Konzerns im dritten Quartal belasten, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Pensionskasse des Kantons Zürich will die Zinssätze für künftige Renten senken. Der technische Zinssatz müsse von heute 4 auf 3,25% reduziert werden, teilt die Zürcher Regierung mit. Den künftigen Rentnern 4% Zins zu garantieren, sei unhaltbar und bedürfe einer Korrektur. So soll der Deckungsgrad der öffentlichen Kasse verbessert werden. Beim technischen Zinssatz handelt es sich um eine angenommene rechnerische Größe, mit der sich die künftigen Renten bestimmen lassen. Er ist nicht zu verwechseln mit dem BVG-Mindestzinssatz. Für Bundespräsidentin Doris Leuthard ist es keine gute Lösung, in der Schweiz die Milchkontingentierung wieder einzuführen. Diese Haltung bekräftigte sie in St. Gallen bei der Eröffnung der OLMA, der Ausstellung für Landwirtschaft und Ernährung. Ein Zurück in die Vergangenheit könne keine Lösung sein. Die OLMA und über 650 Aussteller erwarten bis am 17. Oktober 380.000 Besucher. Gastkantone sind in diesem Jahr die Nordwestschweizer Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Jura. In Ungarn hat Ministerpräsident Viktor Orban die Dörfer besucht, die von Giftschlamm verwüstet worden sind. Orban erklärte in der Ortschaft Kolontar, die zerstörten Häuser könnten wohl nicht an denselben Stellen wieder aufgebaut werden. Rund 35 Häuser sind betroffen. Inzwischen hat der verdünnte Giftschlamm aus dem gebrochenen Abfallbecken offenbar schon die Donau erreicht. Bei Messungen am Zusammenfluss von Raab und Donau sei ein erhöhter Laugengehalt festgestellt worden, erklärte ein Vertreter der zuständigen Wasserbehörde. In Griechenland streiken die Staatsangestellten. Schulen und staatliche Stellen bleiben deshalb geschlossen und Ärzte behandeln heute nur Notfälle. Am Nachmittag wird wegen des Streiks der griechische Luftraum gesperrt, deshalb fallen viele Flüge aus. Die Beamten protestieren mit dem Ausstand gegen das rigorose Sparprogramm der sozialistischen Regierung, die damit einen Staatsbankrott vermeiden will. In Afghanistan hat Präsident Karzai einen Friedensrat offiziell eröffnet. Der neue Rat will direkte Verhandlungen mit Anführern der Taliban aufnehmen, die Kontakte mit der Regierung gesucht haben. Die afghanische Bevölkerung habe große Hoffnung, dass der neue Rat einen Weg hin zu Frieden und Stabilität finde, sagte Karzai. Die Taliban haben jedoch wiederholt erklärt, sie seien erst zu Friedensgesprächen bereit, wenn amerikanische und NATO-Truppen Afghanistan verlassen hätten.
Rendezvous Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS 12.35 Uhr. Hier gleich mehr zur Frage von Urli Maurer. Braucht die Schweizer Armee noch schweres Geschütz? Zur Kritik an Frankreich. Der Europarat diskutiert die umstrittene Roma-Politik des Landes. Die Reportage vom Schnuppercamp für künftige Hotellehrlinge.
Ich möchte hier einfach alles ein bisschen kennenlernen und dass ich weiss, wirklich, wie alles läuft. Und ich denke, ich entscheide mich auch für diesen Beruf.
Auch in der Sendung das immer teurere Rennen um die Parlamentssitze in den USA.
Es ist schon wahnsinnig zu sehen, dass eine Privatperson, um auf die Liste der Republikaner zu kommen, 80 Millionen aus dem eigenen Sack ausgibt.
Das gibt nicht nur dem Schweizer Botschafter in den USA zu denken. James Cook, er entdeckte einst die Südsee und ist heute sozusagen Gast im Tagesgespräch, der Rundgang durch eine neue Ausstellung über den Seefahrer um eins. Und der neue Literaturnobelpreisträger. Über ihn reden wir noch vor halb zwei, wenn sein Name bekannt sein sollte. Das alles nach Börse, Wetter und Verkehr.
Der US-Dollar hat heute Vormittag ein neues Rekordtief erreicht. Zeitweise wurde er für nur noch 95,54 Rappen gehandelt. Derzeit steht er bei 95,98 Rappen. Die weiteren Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 6.371 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 34,05 gehandelt. Das Wetter. Im Flachland lösen sich die letzten Nebelfelder auf und dann scheint überall die Sonne, nur im Tessin und Misox ist es zeitweise bewölkt. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen 18 bis 22 Grad. Am Freitag und am Wochenende liegt im Flachland jeweils zuerst vielerorts Nebel oder Hochnebel, sonst scheint im Norden meist die Sonne. Im Westen hat es zeitweise Wolkenfelder, im Süden ist es oft bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Dagmarsellen und Zursee, stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Der rechte Fahrstreifen ist bis auf Weiteres gesperrt. Zudem stockender Verkehr in der Region Zürich stadteinwärts vor dem Autobahnende in Wiedikon.
Eine Armee ohne Kanonen. Das scheint auf den ersten Blick unvorstellbar. Aber Verteidigungsminister Urli Maurer lanciert die Idee heute in einem Interview. Warum sagt er das? Was würde das bedeuten? Und wie kommt das an? Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Die Zeit der großen Massenheere und der Panzerschlachten sei vorbei, sagt SP-Nationalrätin Evi Allemann. Deshalb reagiert sie positiv auf die Aussagen, die Verteidigungsminister Urli Maurer heute gegenüber dem Tagesanzeiger gemacht hat. Auch wenn sie wisse, dass der SVP-Bundesrat persönlich gerne eine größere Armee hätte.
Bundesrat Maurer ist verpflichtet, die bundesrätlichen Entscheide umzusetzen und nicht seine Wunschliste durchzudrücken. Das hat er nun anscheinend akzeptiert und ich bin auch froh um die Vorschläge, effektiv die Armee zu modernisieren, sie zu verkleinern und auch auszurichten auf die aktuellen Bedrohungen.
Eine Armee ohne Artillerie und ohne Panzer, das kann sich hingegen CVP-Nationalrat Arthur Löpfe gar nicht vorstellen.
Von mir aus gesehen kommt es nicht in Frage, dass man diese beiden Waffensysteme ganz vergisst. Es braucht eine kritische Menge, sonst können sie die Ausbildung nicht mehr betreiben. Darum braucht es diesen Kern und da stehe ich dazu.
Doch Verteidigungsminister Urli Maurer macht sich Gedanken, welche Konsequenzen der Armeebericht des Bundesrates hat, der eine kleinere Armee vorsieht. Mit nur noch 80.000 Soldaten und einem maximalen Jahresbudget von 4,4 Milliarden Franken. Artillerie und Panzer sind Waffensysteme, die für den konventionellen Krieg gegen feindliche Armeen entwickelt wurden. Ein Szenario also, das im heutigen Europa nicht erkennbar ist. Das hält auch der sicherheitspolitische Bericht fest, für den ein klassischer Kampfauftrag in absehbarer Zeit unwahrscheinlich ist. Doch man wisse nicht, was die Zukunft bringe, mahnt Strategieexperte Albert Stahel und er warnt deshalb davor, die Schweizer Armee weiter abzubauen.
Eine praktische Reduktion auf 22.000 Mann oder gar eine Panzerbrigade, das ist nur noch ein Schein und würde bedeuten, dass man viele Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt benötigen würde, um die ganze Sache wieder aufzubauen.
Auch SVP-Nationalrat Roland Bohrer hat gar keine Freude an der Verkleinerung der Armee. Dass ausgerechnet sein Parteifreund Ueli Maurer über den Abbau der Artillerie und der Panzertruppen nachdenkt, dafür hat er aber trotzdem Verständnis.
Ueli Maurer ist immer für eine funktionierende und glaubwürdige Armee eingestanden und die Rahmenbedingungen, die ihm hier jetzt der Gesamtbundesrat vorgibt, passen wahrscheinlich schon nicht ganz in sein Konzept.
Verständnis für Bundesrat Maurer hat auch CVP-Militärexperte Pius Segmüller. Maurer habe ja in der Vergangenheit vergeblich mehr Geld für die Armee gefordert. Jetzt zeige er einfach die Konsequenzen des Spardrucks auf. Segmüller hofft, dass das Parlament die Vorgabe des Gesamtbundesrates noch korrigieren wird und mehr Geld für die Armee sprechen wird.
Ich persönlich glaube nicht, dass diese 4,4 Milliarden reichen. Ich meinerseits würde plädieren, dass man das auf mindestens 5 Milliarden erhöht.
Allerdings dürfte das schwierig werden, denn der Spardruck auf den Bund ist groß. Und inzwischen ist sogar für viele bürgerliche Politiker die Armee kein Tabu mehr. Auch nicht, wenn eine kleinere Armee die Konsequenz davon ist.
Das Nein war wuchtig vor 3 Jahren. Mit 71% Nein-Stimmen lehnte das Stimmvolk eine Einheitskrankenkasse ab. Jetzt will es ein linksdominierter Verein schon wieder wissen. Öffentliche Gesundheitskasse heißt die neue Idee. Eine nationale Einrichtung mit kantonalen Agenturen ist geplant. Schon bald soll mit der Unterschriftensammlung begonnen werden. Katrin Hug.
Rund 1,2 Millionen Versicherte wechselten im letzten Jahr ihre Krankenkasse. Meist waren sie jung, gesund und männlich. Denn sie seien begehrt bei den Versicherungen. Ältere Personen hingegen, die wechseln wollten, hätten es schwierig. So könne der Wettbewerb nicht funktionieren, sagt Jean-François Steyert, SP vom Dachverband Schweizerischer Patientenstellen und Mitglied des Trägervereins Öffentliche Gesundheitskasse.
Wir haben ca. 500 Millionen Franken pro Jahr, die ausgegeben werden für den Wettbewerb zwischen den Versicherern. Wir möchten diese 500 Millionen Franken pro Jahr eher für bessere Qualität in unserem Gesundheitssystem aufwenden als für Werbung für Makler, die überhaupt keinen Mehrwert bringen.
Er sei überzeugt, dass eine öffentliche Gesundheitskasse eine Chance habe, denn es habe einen Meinungsumschwung gegeben, so Steyert.
Ich denke einerseits, weil die Leute es satt haben, den ganzen Unfug, die Risikoselektion, die mühsamen Mechanismen, auch die immer größeren Versuche der Versicherer, Leistungen nicht oder zu spät zurückzubezahlen. Das gibt eine bestimmte Sättigung und eine Bereitschaft, sich ein anderes Modell auch zu überlegen.
Die Initiative sieht vor, dass die obligatorische Krankenversicherung von einer nationalen Einrichtung mit kantonalen oder interkantonalen Agenturen geführt werden soll. Etwas zwischen AHV und SUVA. Das heißt, kantonale Agenturen legen die Prämien fest, die Aufsicht des Instituts obliegt Bund, Kantonen und Versicherten. An diesem Modell seien auch bürgerliche Kreise interessiert, so die Zürcher EVP-Nationalrätin Maya Ingold. Denn dieses Mal würden keine einkommensabhängige Prämien gefordert.
Das macht die Vorlage völlig neu. Finden sicher die Mitteparteien, für die Linken ist das vielleicht eine Konzession, für alle anderen ist es eine neue Option, finde ich.
Ob die Allianz tatsächlich so breit wird, muss sich aber erst noch weisen. FDP-Gesundheitsminister Didier Burkhalter sprach sich letzte Woche gegen eine Einheitskasse aus. Die kantonalen Gesundheitsdirektoren hingegen warten auf die Resultate einer entsprechenden Studie, bis sie sich eine Meinung bilden. CVP-Regierungsrat Bernhard Koch aus dem Kanton Thurgau beispielsweise hat Sympathien für das heute vorgestellte Modell, da die Kosten ja in den Kantonen entstünden.
Und deshalb müssen auch die Prämien in etwa abgestützt sein auf die Kostenentwicklung in den Kantonen. Und deshalb sehe ich durchaus auch einen Vorteil bei einer Einheitskasse, die auf die Kantone abgestützt ist.
Für den Krankenkassenverband Santé Suisse löst die Initiative aber keine Probleme. Santé Suisse-Sprecherin Silvia Schütz.
Das Problem sind die stetig ansteigenden Kosten der medizinischen Leistungen. Und diese Kosten bestimmen ja auch die Prämien. die werden durch eine Einheitskasse nicht gelöst.
Übrigens, der Zeitpunkt der Präsentation der Initiative für eine öffentliche Gesundheitskasse fällt in den Prämienherbst. Erst letzte Woche wurde ein Anstieg von durchschnittlich 6,5% bekannt gegeben und gleichzeitig versenkte das Parlament eine kleine Krankenkassenreform.
Korruptionsvorwürfe, Finanzprobleme, schwache Führung. Die Pensionskasse der Zürcher Staatsangestellten, die BVK, hat viele Schlagzeilen gemacht in letzter Zeit, negative Schlagzeilen. Die politische Aufarbeitung der Krise läuft, das Zürcher Parlament hat eine Untersuchungskommission eingesetzt. Bei den Finanzen dieser Pensionskasse sieht es aber immer noch schlecht aus. Der Deckungsgrad liegt gerade mal bei 85%, viel zu tief, und das bei einer der größten Pensionskassen der Schweiz. Jetzt hat der Zürcher Regierungsrat gesagt, wie die Kasse saniert werden soll. Aus Zürich berichtet Klaus Ammann.
Die Verluste, die der unterdessen entlassene langjährige Anlagechef der Beamtenversicherungskasse durch sein korruptes Verhalten vermutlich zugefügt hatte, seien nicht der Grund für die Misere der Kasse, sagt die Zürcher Finanzdirektorin Ursula Gut.
Dass der BVK Geld entgangen ist durch die Korruption, das ist nicht erstellt. Ich kann es auch nicht restlos ausschließen, aber es ist bis heute nicht erstellt.
Und auch wenn da ein paar hundert Millionen Franken verloren gegangen wären, würde dies nichts daran ändern, dass die Situation der BVK grundsätzlich aus dem Lot geraten sei. Viel zu lange habe die Beamtenversicherungskasse die Sparguthaben zu hoch verzinst und von Versicherten und Arbeitgebern zu tiefe Sparbeiträge verlangt. Haben die Verantwortlichen Veränderungen auf dem Finanzmarkt und die Tatsache, dass die Versicherten immer älter werden, verschlafen?
Man hat sie nicht verschlafen, aber ich glaube, die Finanzmarktkrise hat tatsächlich die Augen geöffnet, wo auch sonst ein Handlungsbedarf besteht. In dieser Art und Weise wurde früher die Analyse sicher nicht so gemacht.
Jetzt will Ursula Gut deshalb durchgreifen. Die rund 75.000 Versicherten müssen künftig höhere Sparbeiträge bezahlen und ihr Guthaben wird deutlich tiefer verzinst als bisher. Die Renten der Pensionierten werden nicht mehr an die Teuerung angepasst. Das kantonale Personal fordert denn auch in einer ersten Reaktion bereits, der Kanton müsse selbst mehr Geld in die Pensionskasse einschießen. Die Finanzdirektorin meint dazu nur:
Wir haben sehr viele Diskussionen geführt, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Wir haben viele Sitzungen verbracht mit Möglichkeiten, mit Anpassungen. Ich glaube, dass dies ein sehr ausgewogenes Paket ist, das wir nun präsentieren.
Kommt dazu, dass der Kanton Zürich, der vor wenigen Wochen ein umfassendes Sparpaket geschnürt hat, finanziell keinen zusätzlichen Spielraum sieht. Schon so wird der Kanton für die Sanierung der BVK rund 230 Millionen Franken pro Jahr einsetzen müssen. Wenn die Massnahmen der Zürcher Regierung die Vernehmlassung, die heute startet, überstehen, dann, so hofft die Regierung, wird die Zürcher Beamtenversicherungskasse ungefähr im Jahr 2022 finanziell wieder gesund. Schon viel schneller muss die BVK das verlorene Vertrauen wieder aufbauen. Denn schlechte Nachrichten von so großen öffentlichen Pensionskassen schaden dem Image der zweiten Säule ganz generell.
Zwölf vor eins ist es, Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Für die Berufsbildung werden die Zeiten schwieriger, denn die Schülerzahlen gehen in den nächsten Jahren zurück, es dürfte also immer schwieriger werden, genügend Lehrlinge zu finden. Die Schweizer Hoteliers reagieren darauf, sie bieten Interessierten während der Herbstferien sogenannte Schnuppercamps an. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr hat eines besucht.
Adelboden, Berner Oberland, Herbstferien. 24 Jugendliche, die meisten 14 oder 15 Jahre alt, schnuppern Hotelluft hinter den Kulissen. Rund um die Uhr, 5 Tage lang. Sie wollen vielleicht einmal Köchin werden, im Hausdienst, im Restaurant oder an der Rezeption arbeiten. Das Schnuppercamp wird vom Verband der Schweizer Hoteliers organisiert. Kein Ferienlager, erklärt Sonja Lauener, Verantwortliche für die Nachwuchsförderung. Das Camp soll den Jugendlichen helfen, zu entscheiden, wo sie in das Berufsleben einsteigen wollen.
Sie sollen mit nach Hause nehmen, was in einem Hotel wirklich passiert, wie die Arbeitszeiten sind, was es ausmacht, in einem Hotel zu arbeiten. Das ist die erste Berufserkundung für die Jugendlichen. Sie sollen für sich entscheiden können, ob das eine Richtung für sie wäre.
220 Jugendliche haben sich beworben, gut 70 können an einem Schnuppercamp teilnehmen. Die Jungen sollen spüren, ob sie in dieses Arbeitsumfeld passen, mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, zum Teil bis spät in den Abend hinein. Hotelier René Müller macht zum ersten Mal mit bei den Schnuppercamps. Er sucht geeignete Persönlichkeiten, die in der Tourismusbranche ihre berufliche Zukunft sehen.
Lernende zu finden ist nicht so ein Problem. Sie dann im Beruf zu behalten ist etwas schwieriger.
Nicole Müller ist aus dem Appenzellerland angereist. Sie will Köchin werden. Ab dem ersten Tag hat sie voll im Betrieb mitarbeiten können.
Gestern habe ich so Pastetli gemacht und heute habe ich Tomatencremesuppe gemacht.
Alle Jugendlichen werden sofort mit dem Hotelalltag konfrontiert. Das schätzen sie, die Nähe zum praktischen Alltag.
Ich bin vom Team super gut aufgenommen worden und sie haben mir alles gut erklärt.
In anderen Branchen ist es nicht üblich, dass Jugendliche eine vergleichsweise strenge Selektion für eine Schnupperlehre überstehen müssen. Das zahle sich aber aus, stellt Hotelier Müller fest.
Ja, ich bin positiv überrascht über die Motivation und die Einsatzfreude dieser jungen Leute. Ich habe einen sehr guten Eindruck gehabt. Ich denke, wenn das unsere Zukunft ist in der Branche, dann haben wir im Moment keine Probleme, weil das sind alles junge, gut motivierte junge Menschen, die da kommen.
Es fehlt vielleicht nicht an Motivation, aber gerade außerhalb der großen Feriendestinationen und außerhalb der städtischen Zentren fehle es in den kommenden Jahren an qualifizierten Schulabgängerinnen, um offene Lehrstellen zu besetzen. Das prophezeit das Bundesamt für Berufsbildung, aber auch der Verband der Hoteliers. Darum finden die Schnuppercamps außerhalb der großen Feriendestinationen statt, unterstreicht Projektleiterin Sonja Lauener.
Oft wissen die Jugendlichen nicht oder ist ihnen die Möglichkeit noch gar nicht aufgezeigt worden, dass eben sehr traditionelle, sehr klassische und gute Ausbildungsbetriebe gerade eben in diesen Orten zu finden sind.
Bei den Schnuppernden selber kommt die Botschaft an.
Ich denke, es wäre noch spannend, wenn man an einem anderen Ort Lehre machen würde, nicht daheim.
Sola Schecker geht im Seeland zur Schule. In 2 Jahren will sie eine Lehre als Hotelfachfrau beginnen.
Ich möchte hier einfach vor allem alles ein bisschen kennenlernen und dann halt, dass ich weiss, wirklich wie alles läuft. Und ich denke, ich entscheide mich dann für diesen Beruf.
Nicht alle entscheiden so schnell. Nach dem Schnuppercamp hilft der Verband den Jugendlichen bei der Lehrstellensuche. Die letzten Jahre zeigen, ein Viertel wird sich für eine Lehre im Gastgewerbe entscheiden. Eine gute Quote.
Noch immer steht die Roma-Frage ganz oben auf der politischen Agenda in Europa. Dass Frankreich ganze Roma-Lager geräumt und die Menschen ausgeschafft hat, sorgte für heftige Kritik der EU. Heute führt der Europarat eine emotionale Dringlichkeitsdebatte darüber. Der Europarat in Straßburg ist das zentrale Gremium für Menschenrechtsfragen. Der Rat bietet zwar keine fertigen Lösungen, liefert aber immerhin eine schonungslose Analyse. Aus Straßburg, Friedrich Steiger.
Als sich vor kurzem die EU-Kommission mit der Gewalt gegen Roma in Italien oder Ungarn und mit den Ausweisungen aus Frankreich befasste, endete das Ganze in einem Nichtentscheid. Man will den Streit vor allem mit Paris vermeiden und verzichtete auf jegliche zuvor angekündigte rechtliche Schritte. In Erinnerung bleibt von der Brüsseler Debatte einzig, dass eine EU-Kommissarin einen höchst unglücklichen Vergleich der französischen Deportationen mit der Zigeunerpolitik der Nazis anstellte. Die Debatte heute Vormittag im Europarat war wesentlich fundierter, obschon französische Parlamentarier aus der Partei von Präsident Sarkozy nicht gerade durch Einsicht und Selbstkritik glänzten.
Les autorités françaises sont obligées d'agir.
Die französischen Behörden hätten handeln müssen, es sei keinesfalls populistische Stimmungsmache auf dem Buckel der Roma betrieben worden, meinte etwa Laurent Bettey. Die Luxemburgerin Anne Brasseur warnte ihrerseits und zu Recht davor, einzig Frankreich zu kritisieren.
Nous n'avons pas réussi dans aucun de nos pays à résoudre les problèmes des populations.
Nirgends in Europa sei das Roma-Problem wirklich gelöst. Sie erinnerte aber auch daran,
les problèmes de sécurité ne peuvent être résolus.
Die unbestreitbaren Probleme der Sicherheit und Kriminalität ließen sich niemals allein mit polizeilichen und juristischen Maßnahmen lösen. Gemäß den Prinzipien des Europarates, bei dem die Verteidigung des Rechtsstaates und der Menschenrechte zu oberst steht, wurde aber vor allem an fundamentale Prinzipien erinnert. Kollektive Ausweisungen, so der Brite John Greenway, seien schlicht und einfach verboten.
Collective expulsions are prohibited. Full stop.
Und Thomas Hammerberg, der Menschenrechtskommissar des Europarates, machte klar:
We do not blame groups of people for what some individuals have done.
Es sei unzulässig, ganze Volksgruppen für Taten von Einzelpersonen zu verurteilen und
negative statements from high-level personalities tend to
die Anti-Roma-Rhetorik führender Politiker verstärke und zementiere die ohnehin verbreiteten Vorurteile. In einer Resolution, die heute noch verabschiedet wird, plädiert der Europarat für einen nüchternen Blick auf die Roma-Problematik, vor allem aber für einen rechtsstaatlich korrekten Umgang damit. Bereits Ende dieses Monats sollen sich in Straßburg außerdem die Außenminister sämtlicher 47 Europaratsmitgliedstaaten mit den Roma befassen. Und Frankreich riskiert wegen der jüngsten Ausweisungen am Ende auch noch eine Verurteilung durch Europas oberste Menschenrechtsinstanz, den Straßburger Gerichtshof.
Geld regiert die Welt, eine Binsenwahrheit, die auch und immer mehr für die USA gilt, zurzeit vor allem im Zusammenhang mit den Kongresswahlen vom 2. November. Das Werbebudget spielt in den amerikanischen Wahlkämpfen zwar schon lange eine wichtige Rolle, seit einem Urteil des obersten Gerichts sind die Dollarnoten aber noch wichtiger und noch umstrittener. Das zeigt der Bericht von USA-Korrespondent Peter Vögeli.
Um Geld geht es immer in der amerikanischen Politik, aber bei den bevorstehenden Kongresswahlen im November mehr denn je. Denn das oberste Gericht hat Anfang Jahr entschieden, dass Unternehmen unbegrenzt Geld für oder gegen Kandidaten in Form politischer Werbung einsetzen dürfen. Geld sei nun gleichbedeutend mit Meinungsäußerungsfreiheit, kritisierte Monika Yoon, die sich an der New York University intensiv mit diesem Thema befasst. Es werde in Zukunft nicht mehr um Wählerstimmen, sondern nur noch um Geld gehen, sagte sie dem Fernsehsender PBS.
Well, what the Supreme Court has said by equating money with speech, what the Supreme Court has said is that elections aren't really about votes anymore. What elections are now going to be about is money.
Konkret können Firmen nun entweder unbegrenzt Geld an politische Vereine spenden, die wiederum Werbung für oder gegen einen Kandidaten schalten dürfen. Die Spender müssen in diesem Fall öffentlich gemacht werden, was allerdings erst mit einiger Verzögerung geschieht. Oder die Firmen können sogar anonym an eine andere rechtliche Organisationsform spenden. In diesem Fall darf sich die Werbung aber nicht gegen Kandidaten, sondern nur für oder gegen politische Inhalte, zum Beispiel die Gesundheitsreform, richten. Beide Formen werden in diesem Wahlkampf extensiv benutzt, wie Dave Leventhal vom Center for Responsive Politics ausführt, eine unabhängige Organisation, die der Spur des Geldes in der amerikanischen Politik folgt. 2006 seien insgesamt 2,8 Milliarden Dollar in den Kongresswahlkampf geflossen, 2010 würden es vorsichtig geschätzt 3,7 Milliarden sein, sagte er dem Radiosender NPR, und er wäre nicht überrascht, wenn es am Ende mehr als 4 Milliarden würden.
In 2010 we're estimating that it'll be about $3.7 billion. We would not be surprised at all if that exceeds $4 billion.
Bislang haben politische Vereine doppelt so viel Geld für die Republikaner wie für die Demokraten aufgeworfen. Die größten Summen hat die Organisation American Crossroads investiert, hinter der Karl Rove, der Architekt von George W. Bushs Wahlsiegen, steht. Die Geheimwaffe der Republikaner in diesem Wahlkampf sei das oberste Gericht, namentlich Richter Anthony Kennedy, der beim erwähnten Urteil den Ausschlag gegeben hatte, kritisiert Norman Ornstein vom konservativen Think Tank American Enterprise.
I think actually the secret weapon for Republicans this year has been Justice Anthony Kennedy.
Selbst der Schweizer Botschafter in Washington, Urs Zieswiler, zeigt sich als unabhängiger Beobachter über den Faktor Geld in der amerikanischen Politik besorgt.
Ich glaube auch, dass das Wahlsystem und die Rolle des Geldes eine Gefahr darstellt, mittel- und langfristig. Es ist schon wahnsinnig zu sehen, dass eine Primärwahl in Kalifornien, um auf die Liste der Republikaner zu kommen, eine Privatperson 80 Millionen aus dem eigenen Sack ausgibt. 80 Millionen Dollar.
Cees Wheeler meint, Meg Whitman, die einstige Chefin von eBay, die Gouverneurin von Kalifornien werden will. Inzwischen hat sie 120 Millionen aus dem eigenen Vermögen ausgegeben, x-mal mehr als ihr demokratischer Konkurrent, und dennoch liegt sie in Umfragen im Rückstand, weil ihr vorgeworfen wird, 9 Jahre lang eine illegale Immigrantin aus Mexiko beschäftigt zu haben. Geld allein reicht nicht in jedem Fall, und es wird spannend sein, den Einfluss der Basisbewegungen zu beobachten, die über Twitter und Facebook ganz eigene Kommunikationskanäle und Mobilisierungsmethoden benutzen. Barack Obama hatte 2008 einen Großteil seiner Wahlkampfgelder als Kleinspenden via Internet gesammelt, und die konservative Tea Party benutzt dieselben Methoden, um sich zu organisieren.
Der Bericht aus den USA von Peter Vögerli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.